Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann kommt mir immer wieder doch ein Fußballspiel in den Sinn. Warum? Weil diese Leute, diese ersten Christen, sie hatten eine wunderbare Ausgeglichenheit zwischen Offensive und Defensive. Aber sie spielten eher offensiv, angriffig. Aber sie haben hinten auch das Tor zu dicht gemacht. Und genau das ist es, was eine gute Fußballmannschaft ausmacht. Denn wenn alle hinten stehen und einfach nur dicht machen und nicht angreifen, dann gibt es keine Tore. Und wenn alle nur nach vorne rennen und hinten das Tor offen halten, wie wir gestern, da kommt der David alleine, da kannst du nicht mehr viel ausrichten momentan. Also es braucht schon eine Ausgeglichenheit, eine Ausgewogenheit. Meistens sind die Christen heute in die Defensive gedrängt. Das heißt, wir müssen uns verteidigen vor Angriffen und aufklären und so viel falsche Lehren. Und wir müssen sagen, was alles negativ ist. Und wir versuchen halt einfach Schadensbegrenzung zu betreiben. Aber die Frage, wo ist die Offensive? Wir müssen ja auch angreifen. Wir müssen dem Satan Land wegnehmen. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, dass die ersten Christen, eben gerade weil sie so überzeugend vom Herrn Jesus reden konnten und weil sie so erfüllt waren von der Botschaft und vom Herrn selber, dass sie so viel Land einnehmen konnten in relativ kurzer Zeit. In den ersten Monaten oder Jahren kamen Zehntausende zum Glauben. Allein in Jerusalem waren es Tausende. Durch relativ wenig Predigten. Und es waren dieselben Leute, die vor kurzem noch total verschlossen waren oder irgendwie eine dichte Decke vor ihren Augen hatten, die noch da standen bei der Kreuzigung und riefen, kreuzige, kreuzige ihn. Die den religiösen Führern ihrer Zeit blind nachfolgten. Und so viele sind dann zum Glauben gekommen. Wir dürfen einfach nicht heute der Versuchung nachgeben, zu sagen oder zu denken, ja, wir leben in der Endzeit. Ja, das muss alles heute so sein und wir sind jetzt in Laodicea und am besten sitzen wir einfach noch da und schauen, dass wir unsere Reihen irgendwie noch halten können, sondern wir müssen als Christen auch in der Offensive spielen. Ball nach vorne, aber hinten immer schön dicht bleiben. Wir wollen jetzt Kapitel 4 in der Apostelgeschichte aufschlagen und uns einige Gedanken über dieses Kapitel machen. Ein Vers, der mir immer viel zu sagen hat, ist der Vers 33, wo steht: Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Dieser Vers zeigt doch, wie ihr Zeugnis Kraft hatte. Und es war das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn. Denn wenn wir die verschiedenen Predigten gut untersuchen, war das Hauptthema natürlich immer Jesus, aber ganz besonders redeten sie oft und sehr inbrünstig, aber auch sehr kräftig von der Auferstehung Jesu. Unser Herr lebt. Er ist ein lebendiger Heiland. Und sie waren wirklich hier in der Offensive. Obwohl hier im Kapitel 4 eine gewaltige Schwierigkeit auf sie eingebrochen war. Diesmal kam diese Schwierigkeit von außen. Es war Verfolgung da, sie wurden verhört durch die Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten, die sich in Jerusalem versammelt hatten und die Apostel zitierten und die sie befragten, verhörten, aber ganz sicher auch massiven Druck auf sie ausübten. Und wie ich schon gesagt hatte, in der Apostelgeschichte sehen wir, wie sich das immer abwechselt. Schwierigkeiten von außen, von innen, von außen, von innen. Hier kommt die Schwierigkeit von außen. Massiver Druck. Und wir erleben das ja auch in unserem Leben, dass sich das manchmal so abwechselt. Manchmal kommen die Schwierigkeiten aus den eigenen Reihen unter Christen, manchmal kommen die Schwierigkeiten von außen. Das können Arbeitskollegen, das können Verwandte, das können, ich weiß nicht, von irgendwelchen Leuten, die um uns her sind, kann massiver Druck auf uns ausgeübt werden, weil wir eben Christus gehören. Die Frage ist wiederum, wie gehen wir um mit diesen Schwierigkeiten? Also, wir haben gestern schon gelesen, wie Petrus vor dem Hohen Rat Zeugnis abgelegt hat und wie er wiederum den Namen Christi hochgehalten hat. Vers 10 wollen wir lesen. So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, dass in den Namen Jesu Christi des Nazaräers, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass durch ihn dieser gesund vor euch steht. Dieser ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, für nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, und auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. Kurz und bündig, deutlich, klar, eindeutig. Was für eine wunderbare Gnade war das doch. Und es ist doch die Erfüllung der Verheißung, die der Herr Jesus selbst gegeben hatte. Nämlich, ihr müsst euch nicht überlegen, was ihr sagen sollt, wenn sie euch verhören und wenn sie euch verhaften und wenn sie euch irgendwie drohen. Der Heilige Geist wird euch in diesem Moment Weisheit und Antwort geben. Und genau so war es auch. Petrus konnte in diesen wenigen Sätzen wiederum den Namen Jesu groß machen. Das soll uns ermutigen, dasselbe zu tun. Und ich habe mich auch gefreut, dass gestern doch einige unter uns ermutigt worden sind, Ungläubige einmal zu fragen, ob sie bereit seien, ein Evangelium zu lesen. Und ich denke doch, das ist etwas ganz Wichtiges, was wir sehr, sehr vernachlässigen in der Evangelisation. Wir sind geneigt, Ungläubigen schon mal ein Buch in die Hand zu drücken. Das habe ich auch oft gemacht. Lies das doch mal. Häufig geschieht es dann, dass sie das Buch nehmen. Vielleicht lesen sie es, vielleicht landet es irgendwo in einem Bücherregal. Aber wenn wir sie fragen, möchtest du mal mit mir die Bibel lesen? Dann müssen sie sich wirklich gut überlegen, will ich das? Ich finde das eine gute Sache und möchte wirklich euch herzlich ermuntern, das einmal zu versuchen. Ihr werdet sehen, dass nicht alle abgeneigt sind. Dass es solche gibt, die Ja sagen. Bitte lasst euch nicht entmutigen, wenn der Erste dann Nein sagt. Lasst euch nicht entmutigen. Lasst euch bitte nicht entmutigen. Betet weiter und versucht es einfach bei allen euren guten Kontakten. Dort, wo ihr eine freundschaftliche Beziehung schon zu ihnen habt, wo ein Rat da ist. Irgendwann einmal möchtest du mit mir ein Evangelium lesen. Und seid nicht entmutigt, wenn die erste Antwort nicht gleich positiv ist. Denn ich glaube nicht, ich möchte das wiederholen, ich glaube nicht, wir können nicht über Jesus so wunderbar, wie sie es taten, mit den Leuten reden, wenn wir die Bibel nicht öffnen und nicht ein Evangelium lesen mit ihnen. Denn das Evangelium, das ist voll von Herrn Jesus. Und genau da können wir das so umsetzen, wie hier die Apostel das auch taten. Die hat natürlich das Neue Testament noch nicht, aber der Heilige Geist hat ihnen auch besonders geholfen, eben frei zu reden. Nun, wir wollen in diesem Kapitel 4 Punkte anschauen, die ganz sicher zu diesem gewaltigen und kräftigen Zeugnis beigetragen haben. Der erste Punkt ist, sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Vers 8. Da sprach Petrus erfüllt mit dem Heiligen Geist zu ihnen. Und dieses Erfülltsein mit dem Heiligen Geist ist ganz sicher eine Notwendigkeit. Wir können nicht über den Herrn Jesus reden zu anderen, wir werden nicht in der Lage sein, wenn der Heilige Geist betrübt ist. Wenn der Heilige Geist in uns ausgelöscht ist, so wie es im 1. Thessalonicher 5 steht, löscht den Geist nicht aus. Wenn wir den Heiligen Geist betrüben, dann zieht er sich in eine Ecke zurück und wir werden die Freude zum Zeugnis geben und auch die Kraft und auch die Lust nicht mehr verspüren. Und wenn wir lustlos sind und irgendwie einfach merken, es ist etwas in mir, das geht nicht, ich bin so träge, ich bin so lustlos und ich bin so ausgebrannt und es tut sich nichts, dann müssen wir uns wirklich überlegen, woran liegt es? Damit der Heilige Geist unser Leben wieder erfüllen kann, müssen wir in die Stille, wir müssen zum Herrn, wir müssen unser Leben vor ihm wirklich prüfen und uns fragen, ist in unserem Leben irgendwo Sünde? Weil Sünde den Heiligen Geist betrübt. Aber wir müssen uns auch fragen, vielleicht sind keine Sünden da in unserem Leben, aber vielleicht sind Lasten da. Lasten müssen nicht immer auch Sünden sein, aber sie sind Lasten. So wie Hebräerbrief Kapitel 12 eben sagt, wir sollen nicht nur die leicht uns umstrickende Sünde, sondern wir sollen auch unsere Lasten ablegen. Was ist der Unterschied zwischen einer offensichtlichen Sünde und einer Last? Eine Last, das kann auch etwas Gutes sein. Eine Sünde kann nie etwas Gutes sein. Irgendetwas kann in unserem Leben zu einer Last werden. Irgendetwas Gutes, irgendetwas, was aber mit der Zeit wirklich uns zu viel Zeit, uns zu viel Aufmerksamkeit, uns zu viel, ja, auch Liebe aus unserem Herzen rauben kann. Das kann eine Briefmarkensammlung sein, das kann irgendein Hobby sein, das kann ein Haus sein, das kann auch eine Arbeit sein. Es kann alles sein, was in sich nicht schlecht ist, aber es kann eine Last werden. Und da muss jeder von uns sich immer wieder prüfen, gibt es in meinem Leben irgendwo Lasten, die ich ablegen sollte? Es wäre besser, ich würde das ablegen. Das ist eine Last. Unselige Beziehungen können auch Lasten sein. Wenn man mit jemandem einfach nicht mehr klarkommt und diese unseligen Beziehungen nicht klärt, wenn man nicht zur Vergebung kommt oder wenn man nicht vergeben kann, diese Beziehungen einfach abbrechen. Manchmal muss man das, damit es nicht Lasten werden, die uns irgendwie hindern in unserem Leben. Wir müssen einfach immer schauen, dass in unserem Leben der Heilige Geist nicht betrübt ist. Und wenn wir keine Lust mehr haben, mit anderen über den Herrn Jesus zu reden, dann ist meistens irgend so etwas in unser Leben hineingekommen. Und das geschieht so leicht. Darum sagt der Hebräerbrief auch und redet eben von der leicht umstrickenden Sünde. Da braucht es nicht viel. Da braucht es wirklich nicht. Das geht von alleine. Wenn wir nicht wachsam sind, dann geschieht das. Petrus hier, wir sehen ihn, er war erfüllt mit dem Heiligen Geist und konnte dieses gewaltige Zeugnis weitergeben. Wenn ein Christ erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, dann wird er nicht in neuen Zungen reden, sondern er wird mit seiner alten Zunge, aber er wird über Jesus reden. Er wird Jesus verherrlichen und er wird Freude haben, evangelistisch sich einzusetzen. Ganz interessant ist, dass im selben Kapitel, im Vers 31, dann steht, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und das ist auch ein Prinzip. Und zwar dasselbe, wie gestern Benedikt uns gesagt hat. Es gibt gemeinschaftliche Verantwortung. Aber es gibt auch gemeinschaftlichen Segen. Denn wenn ich als Einzelchrist mit Heiligem Geist erfüllt werden soll und das einfach für mich immer ganz alleine praktizieren muss, jeden Tag, ich kann euch sagen, das ist schwer. Aber es kann auch sein, und es soll eigentlich so sein, dass in einer örtlichen Gemeinde, dass ein gemeinschaftlicher Zustand werden kann, dass eben alle mit Heiligem Geist erfüllt sind am Schluss. Das fängt vielleicht mit einem an, wie hier. Es ist ganz offensichtlich, Petrus war mit Heiligem Geist erfüllt. Aber irgendwie ist das dann übergesprungen auf alle. Und wie wichtig ist das doch, dass in unseren Gemeinden eine Atmosphäre ist, wo Gottes Wort hochgehalten wird. Und wo durch das Beispiel des einen vielleicht es so weit gehen kann, dass alle vom Heiligen Geist erfüllt sind am Schluss. Welch glückselige Gemeinde, wo ein solches gemeinschaftliches Erleben in der gemeinschaftlichen Verantwortung zu einem gemeinschaftlichen Segen werden kann. Und das kann geschehen in unseren Gemeinden, liebe Geschwister. Und dieses alle mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, wird auch in Kapitel 2 und Vers 4 ausgedrückt. Da waren sie wieder zusammen am Tag der Pfingsten. An einem Ort steht geschrieben, und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahren gewaltigen Winde und erfüllte das ganze Haus, wo sie waren, und dann Vers 4, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das war ein gemeinschaftliches Erleben. Und es hat sich dieses Erleben des Erfülltseins mit dem Heiligen Geist nicht nur auf den Pfingsttag beschränkt, sondern wir sehen es hier im Kapitel 4 wieder. Und wir sehen es im Kapitel 13 wieder. In der Apostelgeschichte. Vers 52. Die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligem Geiste erfüllt. Das war nicht nur einer oder irgendein Einzelchrist, der dafür sich persönlich im Glauben kämpft und sich abmüht, damit er mit dem Heiligen Geist Tag für Tag erfüllt sein möge. Das ist wirklich etwas Schwieriges. Aber wenn wir zusammen als Gemeinde, als Geschwister unser Glauben so leben können, dass wir uns gegenseitig anstecken und uns eine Ermutigung sind, genauso wie es hier im Kapitel 4 uns vorgestellt wird, dass es vielleicht mit einem beginnt und das auf alle überspringt. Ja genau, darin lag die Kraft ihres Zeugnisses. Es war eben nicht nur einer. Und oft meinen wir, das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, das sei eine Sache von ganz begnadeten Brüdern. Ja, John Wesley oder Whitfield oder Benedikt oder Wolfgang. Das sind Brüder, die können erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, aber wir, wir das gemeine Fußvolk, wie können wir überhaupt auf ihre Stufe uns hochbegeben und so weiter und so fort. Genau das ist es eben nicht. Denn wenn der Herr uns begnadete Geschwister schenkt in der Gemeinde, dann werden die ihren Dienst so ausüben, dass das zu einem gemeinsamen Erlebnis führen kann und auch führen wird. Und was muss das für ein Zeugnis sein, wenn eine ganze Versammlung mit dem Heiligen Geist erfüllt ist? Nur dann können wir das Licht Gottes wirklich leuchten lassen. Und es muss dasselbe geschehen, wie hier eben geschah. Nun, Also dieser gemeinschaftliche Segen und dieses Überspringen, dieses Anstecken, das ist ganz sicher eine Bewegung, die in die Offensive führt. Die Gemeinde in die Offensive leitet, Angriff, wir müssen jetzt und wir dürfen jetzt und wir können jetzt wirklich evangelisieren. Es gibt Gemeinden, wo relativ wenig evangelisiert wird. Und bei uns unten in Süditalien, als wir noch dort wohnten, da gibt es eine kleine Versammlung im Palazzo. Es sind ganz wenige Leute, einige von uns waren schon dort. Und der verantwortliche Bruder Silvano, der fragte einmal einen vollzeitlichen Mitarbeiter, einen Reisebruder, was muss ich tun, damit unsere Gemeinde wächst? Und er sagte ihm, du musst evangelisieren. Du musst Gottes Wort verkünden. Ja, aber eben nicht nur er alleine. Auch wenn die Gruppe klein ist, ist es doch wichtig, dass diese Gruppe eben dieses Erfülltsein mit dem Heiligen Geist als Körper, als Gemeinsames weitergibt. Und wo das nicht geschieht, wachsen die Gemeinden nicht. Sie wachsen nicht. Weil Evangelisation ist ein Mannschaftssport. Wie Fußball. Und die Mannschaft wird Weltmeister werden, die das am besten praktiziert. Nein. Also, wenden wir uns wieder erbaulichen Dingen zu. Wenn eine Gemeinde mit Heiligen Geist erfüllt ist, was geschieht dann? Es wird ganz sicher Freimütigkeit vorhanden sein, Freimütigkeit zu reden über das Evangelium. Vers 13. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und inne wurden, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesu gewesen waren. Wie wunderbar. Das mussten sie zugeben. Das sind Leute, die sind mit Jesus gewesen. Wir sehen an ihrem Leben dieselben Züge und vor allem eine Eigenschaft, ganz wichtig, Freimütigkeit. Was bedeutet Freimütigkeit? Das ist der zweite Punkt. Natürlich kommt Freimütigkeit aus dem ersten heraus, aus dem Erfülltsein des Heiligen Geistes. Freimütigkeit, also das Wort, Benedikt wird mich sicher korrigieren, wenn ich eine Ente weitergebe. Paresia, das soll also heißen, das Ganze sagen. Stimmt das? Einfach Redefreiheit. Jemand, der nicht irgendwie gehemmt ist oder blockiert ist, sondern der einfach die Freiheit hat, alles zu sagen. Alles, was in seinem Herzen ist. Und liebe Geschwister, ist das nicht auch eine Krankheit, die wir haben? Dass wir einfach häufig, wir sind blockiert und das nicht nur, weil wir scheu sind, sondern weil wir Angst haben. Wir haben Menschenfurcht häufig. Und das geschieht schon unter uns, manchmal in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, dass wir Angst haben, auch unter uns eben alles zu sagen. Weil uns die Freimütigkeit fehlt, weil uns das Vertrauen fehlt. Und diese Freimütigkeit, die kann uns nur der Herr schenken. Und es ist ein Merkmal, wenn eine Gemeinde mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Dass sie nicht nur freimütig sind im Reden gegenüber den Ungläubigen, sondern es wird auch eine Transparenz, ein freimütiges Reden untereinander da sein. Ja, liebe Geschwister, das ist so wichtig. Denn der Herr Jesus hat gesagt, die Welt wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe habt untereinander. Und ein Merkmal dieser Liebe untereinander, die Liebe, die die Furcht austreibt, es ist die Liebe, die uns freimütig macht. dass wir immer mehr Vertrauen haben, auch zueinander. Und immer mehr uns Dinge auch sagen können. Sie haben die Freimütigkeit des Petrus und des Johannes gesehen. Sie haben gesehen, sie sind mit Jesu gewesen. Und schaut mal an, im selben Kapitel, als sie dann beteten, im Kapitel 4 und im Vers 29, was war ihr Hauptanliegen? Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen. O Herr, und hilf uns, rette uns. Gib, dass sie aufhören. Gib, dass sie lieb sind. Gib, dass sie artig werden. Rede du zu ihnen. Sieh an ihre Drohung. Gib deinen Knechten, dass sie im rechten Moment davonlaufen können. Dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit. Dafür müssen wir beten. Denn das ist nicht etwas, was in unserer Natur ist. Wir sind von Natur aus nicht freimütig. Wir sind gehemmt, blockiert, gebremst. Immer wieder erleben wir das. Und es ist der Satan, der unsere Mäuler zumacht. Und das sehen wir schon am Sonntagmorgen, wenn wir zusammenkommen. Was ist das doch für eine bedrückende Lage, wenn wir anbeten sollen und die lieben Brüder da sind. Und keiner tut das Maul auf. Und die Schwestern leiden. Weil ihre Herzen nämlich voll wären und sie schon lange angebetet hätten, dürften sie es nicht. Und die Brüder, die anbeten sollen, die haben das Maul zu. Dass es nicht so weit kommen soll, wie einmal jemand gesagt hat hier in Schoppen, dass eine Schwester einmal, weil stickige Luft da war, sagte, könnte nicht ein Bruder die Klappe aufmachen. Sie meinte natürlich die Belüftung. Aber im anderen Sinn wäre es auch richtig gewesen. Ja. Warum sind wir so gehemmt? Warum fließt unser Herz nicht einfach über? Der Herr selber hat es doch gesagt. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund doch über. Habt ihr schon einmal Fußballfans beobachtet, wenn sie da sind und da stehen und ihre Mannschaft anfeuern? Könnt ihr euch das vorstellen? Heute sitzen alle da, ganz andächtig. Warum ist in unserem Leben nicht mehr da von dieser Freude, von diesem Enthusiasmus? Müssen keine Pfingstler werden. Aber hier steht doch was geschrieben von Freimütigkeit. Wir müssen dafür beten, liebe Geschwister. Denn gerade Anfechtungen, ob sie jetzt von außen kommen oder auch von innen kommen, Schwierigkeiten, das Erste, was sie machen, sie rauben uns die Freimütigkeit. Ich habe das selbst erlebt in meiner Heimatgemeinde in der Schweiz. Als ganz gewaltige Schwierigkeiten über diese Gemeinde hereingebrochen waren, keiner hatte mehr Lust zu evangelisieren. Keiner. Man war untereinander strittig und zerstritten und uneins. Wer hatte schon Lust zu sagen den Ungläubigen, weißt du, Jesus macht uns frei. Er macht uns glücklich. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgebrochen. Das ist nur ein Problem, weißt du, im Moment haben wir so ein bisschen Streit untereinander. Aber die Liebe Gottes ist da. Was für ein Zeugnis. Was für ein Zeugnis. Das nimmt uns doch die Freimütigkeit. Und hier war es ein Angriff von außen. Bedrohung. Und das waren ganz massive Anfechtungen. Sie mussten dafür beten. O Herr, gib uns das doch. Gib uns doch dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit. O Herr, schenk doch, dass der Satan uns nicht überwältigen kann, dass unsere Mäuler nicht gestopft werden, sondern dass wir immer so freimütig dein Wort
31, als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie haben dafür gebetet und sie durften erleben, wie der Herr ihnen hier diese Freimütigkeit bewahrte. Liebe Geschwister, wir dürfen uns das nicht nehmen lassen. Ich habe häufig den Eindruck in den Gemeinden, dass man das einfach so hinnimmt. Das ist ganz normal. Wir haben keine Freimütigkeit mehr. Ja. Wir haben Probleme. Wir machen nichts. Wir verändern uns nicht. Wir lassen das einfach jetzt so sein. Und irgendwie erwarten wir, dass der Herr uns dann zu sich nimmt. Und irgendwie, das soll nicht sein. Wir müssen geistlich kämpfen dafür, wenn wir ein Zeugnis für ihn werden und wenn unser Leben auch einen Sinn haben soll. Wir dürfen uns diese Freimütigkeit nie, nie rauben lassen von Satan. Freimütigkeit. Wir wollen noch ein paar Verse lesen. Einer im Epheserbrief, Kapitel 6. Verse 18 und folgende, wo Paulus über die Waffenrüstung redet und diese wunderbare geistliche Waffenrüstung uns zeigt, und am Schluss sagt er dann, zu aller Zeit betend, mit allem Gebet und Flehen in dem Geiste und eben hier zu wachen, in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich, dass mir die Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums, für welches ich ein Gesandter bin in Ketten, damit ich in demselben freimütig rede, wie ich reden soll. Betet für mich. Auch der große Apostel Paulus, er wusste, dass der Satan es auf seine Freimütigkeit abgesehen hatte. Und er lädt seine Mitgeschwister ein, eben mit ihm zu kämpfen. Und darum ist das so wichtig, liebe Geschwister, dass wir uns in ganz bestimmten, schwierigen Situationen, ganz besonders, auf diesen Punkt kommen. Paulus war in Ketten. Er war im Gefängnis. Und es war nicht einfach. Seine Lebensumstände, seine äußeren Umstände waren wirklich schwierig. Und er wusste ganz genau, der Satan, nicht heute, nicht morgen, er will mich entmutigen. Bin in einem Loch zu sitzen. Und da kannst du noch so geistlich sein, da kannst du noch so Bibel lesen und beten. Du kannst dir Mühe geben. Wenn du jeden Tag in einem Loch sitzt mit Ketten und Leute um dich herum hast, du kannst auch evangelisieren, aber nicht heute, nicht morgen. Satan wird seine Pfeile schießen und er wird alles daran setzen, dich irgendwie auf ein Abstellgleis zu stellen, wo du dann anfängst, dich selbst zu bemitleiden oder irgendwie Leute anzuklagen oder innerlich zu murren. Und dann hast du deine Freimütigkeit. Paulus sagt, bete doch bitte für mich. Denn das ist mein geistlicher Kampf. Und ich möchte einfach nicht, dass mir diese Freimütigkeit genommen wird. Betet, dass ich das Evangelium so reden kann, wie ich reden soll. Betet, dass ich meinen Mund auftue. Betet, dass ich meinen Mund auftue. Und das sagt der große Apostel Paulus, der größte Missionar aller Zeiten. Wir sollten auch so beten. Wir dürfen uns diese Freimütigkeit vom Satan nicht nehmen lassen. Beten wir doch. Führe nochmal dazu. Und das ist der zweite Punkt. Freimütigkeit. Dass wir einfach Redefreiheit haben für den Herrn Jesus. Der dritte Punkt ist gemeinschaftliches Gebet. Gebet ist ein Punkt, der in allen Schwierigkeiten in der Apostelgeschichte immer wieder vorkommt. Wir haben schon gesehen in der ersten Schwierigkeit, Kapitel 1, wie sollen wir das alles machen mit dem Verrat Judas und so weiter. Sie haben gebetet vorher, sie haben gebetet nachher, der hat Gnade geschenkt. Hier ist es eine Anfeindung von außen, und um Schwierigkeiten zu überwinden, müssen wir einfach beten. Sehr schön zu sehen und zu lesen in Vers 23. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den ihrigen und verkündigten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und sie empörten sich sehr und sie haben sehr lange geredet darüber. Und sie haben endlose Diskussionen geführt und sie haben sich über diese hohen Priester furchtbar aufgeregt. Nein, das haben sie nicht getan. Sie aber, als sie es hörten, erhoben ihre Stimme zu Gott. Und das ist ein so schöner Ausdruck. Haben wir schon mal unsere Stimme zu Gott erhoben? Man kann natürlich im Stillen beten, und das ist ja auch gut. Wir sollen unsere stille Zeit machen und im Stillen beten. Aber wenn jemand in einer Gebetsversammlung seine Stimme erhebt und nicht nur bis zur Zimmerdecke, sondern wirklich bis zu Gott, was ist das für ein Mann? Und es steht hier, sie erhoben ihre Stimme zu Gott. Warum? Weil die Stimme einmütig war. Wenn hier eine Gruppe Christen ist, eine Gemeinde, und sie beten alles dasselbe, und ihre Herzen sind aufeinander abgestimmt, und sie beten einmütig und einstimmig, so dass ihr Gebet eine Sinfonie wird. Aus den Herzen tönt es. Und all diese Herzen beten dasselbe, und einer führt die Gruppe an und vor Gott, und alle sind von ganzem Herzen mit dabei. Was ist das für eine Macht? Was ist das für eine Kraft auch heute noch? Und wie haben sie gebetet? Herrscher, du bist der Gott, den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat. Sie nennen ihn Gebiet. Der Regierende. Und sie erkennen seine Regierung an, so wie Benedikt uns das so lebendig gezeigt hat. Wie wichtig das ist. Und sie haben nicht einfach angefangen, jetzt da zu bitten und zu flehen, irgendwie, Herr, hilf, Herr, schenk, Herr, tu, Herr, mach, sondern wenn man betet, dann sollen wir doch einfach in erster Linie einmal einfach vor Gott stehen und uns überlegen, mit wem haben wir es überhaupt zu tun. Ihn anzubeten. Und der zweite Punkt dieses Gebetes war, dass sie sich wieder an Bibelworte erinnerten. Und es ist auch etwas, was wir so spärlich tun in unseren Gebeten. Der du durch den Mund deines Knechtes Davids gesagt hast, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen da und die Obersten versammelten sich wieder den Herrn und wieder seinen Christus. Sie haben sich an dieses Psalmwort erinnert aus dem Psalm 2. Und sie haben sich damit identifiziert und sie haben dieses Psalmwort gebetet. Haben wir auch schon die Bibel gebetet. Denn die Psalmen, sie sind wirklich sehr geeignet zu diesem Zweck. Und ich weiß von gesegneten Gottesmännern, die in der Vergangenheit gelebt haben, die das jeden Tag getan haben. Einer von ihnen war Georg Müller. Der sagt, wenn du die Psalmen betest, dann kannst du gar nicht falsch beten. Dann machst du ganz sicher keine falschen Gebete. Weil häufig beten wir falsch. Das sagt auch Jakobus. Ihr bittet und kriegt nichts. Warum? Ihr bittet nicht im rechten Sinn. Unsere Gebete sind nicht immer vom Heiligen Geist inspiriert. Nicht jedes Mal ist Beten auch Beten. Aber ganz sicher ist das ein Gebet, wenn man Gottes Gebete, die inspirierten Gebete, nachbetet oder sie im Herzen sich mit ihnen identifiziert. Und wenn man sagt, Herr, was hier geschrieben steht und der Psalmist hier sagt, das ist auch mein Erlebnis. Es ist auch meine Empfindung. Es ist auch mein Erleben. Und all diese Erfahrungen, die die Psalmisten im Gebet vor den Herrn brachten, wenn wir uns mit ihnen identifizieren können, dann werden es doch mächtige Gebete werden. Vers 27, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit wieder deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern Israels alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen soll. Sie haben ihre Situation im Lichte der Heiligen Schrift analysiert und diese Situation genauso von den Herrn gebracht, einmütig, mit einer Stimme, und sie haben zu Gott geschrien und sie waren mit Gott und untereinander in völligem Einklang. Und es wundert uns nicht, wenn wir dann lesen, Vers 31, als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren. Sie wurden mit Heiligen Geist erfüllt und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Denn wenn man so betet, dann werden ganz sicher mindestens unsere Herzen beten. Und unsere Gemeinden werden so beten. Und ganz sicher wird das Zeugnis Gottes ausgebreitet. Das sind Vorbilder. Das bedeutet auch für uns heute offensive Christentum. Und uns nicht einschüchtern lassen von irgendwelchen Drohungen und Schwierigkeiten und schwierigen Situationen, in denen wir uns befinden, sondern ach wohl der Gemeinde, wo solche Gebete zum Gott gebracht werden. Der vierte und der letzte Punkt ist eigentlich offensichtlich Gemeinschaft. Vers 32. Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern es war ihnen alles gemein. Wir leben in einer Zeit, wo ein jeder von uns sagt, das gehört mir. Wie die kleinen Kinder, das ist mir. Sie gehört das nicht, das gehört mir. Und das Gemeinschaftsgefühl einem Individualismus je länger je mehr Platz machen muss. Und das ist auch der Grund, warum viele die Gemeindestunden nicht regelmäßig besuchen. Ach, das reicht doch. Einmal in der Woche, da gehe ich hin. Schau den Geschwistern vielleicht nicht einmal ins Gesicht. Frage vielleicht nicht einmal einen, wie es ihm geht. Geh dahin, sitze da, nimm ein Stück Brot. Das wird dann so fast wie in der katholischen Kirche, ja. Man nimmt die Gemeinschaft und man meint damit das Brot. Wenn ich das Brot nehme, dann nehme ich die Gemeinschaft und esse irgendwie so auf mysteriöse Weise die Gemeinschaft. Ich bin dann in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und auch mit seinen Geschwistern, auch wenn ich keine Frage habe.
Man hat keine Zeit, man hat keine Lust mehr mit den Geschwistern zusammen zu sein. Es wird schon ein beklemmendes Gefühl, wenn es mehr als eine Stunde ist in der Woche. Weil meine Zeit ist mehr. Meine Arbeit ist mehr. Mein Geld ist nein. Mein Leben ist nein. Und dieser Individualismus zerstört viel von unserem kollektiven Zeug. Stellt euch mal vor, ein Ungläubiger kommt hinein, sieht die ganze Menge da. Der kommt vielleicht am nächsten Freitagabend in die Gebetsstunde, sieht ein jämmerliches Grüppchen von 10 Leuten und der wird sich fragen, was ist denn los? Und ich kann euch sagen, dass wir immer mehr die Erfahrung machen in Italien, dass die Ungläubigen am liebsten in die Gebetsstunde kommen.
Wir haben in unserem Gebetsstunde immer wieder Ungläubige. Und wir schämen uns jedes Mal, weil weniger als die Hälfte der Gemeinde da ist. Was denken die? Und die anderen? Am Sonntag sind doch so viele Leute da. Und die ganze Zeit? Ist das ihnen nicht wichtig? Was tun die denn da, wenn es für die anderen nicht ist? Und da leidet unser gemeinschaftliches Leben. Ja, warum kommen sie? Ja, meine Zeit ist mein. Meine Arbeit ist mein. Mein Leben ist mein. Meine Freizeit ist mein. Mein Hobby ist mein. Hier lesen wir, dass die Menge, die gläubig geworden war, ein Herz und eine Seele waren. Das war eine große Menge. Die hatten ein kollektives Zeugnis, von dem können wir heute noch sagen. Auch nicht einer sagte, was etwas sein eigen Hab und Gut wäre. Wir lesen zum Beispiel in Kapitel 3 in Apostelgeschichte, dass die Apostel, als sie in den Tempel gingen, um zu beten, sagten sie zu den Gelähmten, Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu, steh auf und wandle. Es steht geschrieben, sie gingen beten in den Tempel und es war um 3 Uhr nachmittags. Und als ich das las, habe ich mir überlegt, das war der Grund, warum sie kein Geld, Gold und kein Silber haben. Denn wenn jemand um 3 Uhr nachmittags beten kann, dann hat er kein Geld. Hätten wir Zeit, nachmittags um 3 Uhr in eine Gebetsgemeinschaft zu gehen? Wahrscheinlich kaum. Kommen wir wenigstens abends um 8. Ist auch gut. Aber die Apostel, die gingen dahin um 3 Uhr nachmittags. Das ist ganz klar. Ihr Herz war voll. Nicht von materiellen Dingen, sondern eben vom Himmel. Der Jesus hat es ihnen gesagt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere, ich werde es euch hinzufügen. Aber seid nicht wie die Heiden. Sucht nicht die materiellen Dingen vor allem anderen. Sondern lasst das Geistliche wichtiger sein als das Materielle. Gebt den geistlichen Dingen Priorität. Was die Zeit betrifft, was dein Geld betrifft und auch was dein Einsatz betrifft unter den Gläubigen. Wenn jemand Gott liebt, er wird die Heiligen lieben. Er wird die Gemeinschaft der Heiligen lieben. Er wird die Gemeinschaft der Heiligen ehren. Denn wenn jemand die Gemeindestunde nicht besucht, dann machst du nicht nur etwas, was Gott nicht gefällt, sondern du trägst bei, dass die Geschwister entmutigt werden. Denn deine Abwesenheit allein wird die Gemeinde und die, die kommen, entmutigen. Und andere werden an deinem Beispiel lernen, dass das alles nicht so wichtig ist. Und sie werden auch nicht kommen. Ja, so schnell kann das gehen. Und das gemeinschaftliche Zeugnis ist dahin. Wie stark war das doch in jenen Tagen. Ihre Einmütigkeit, ihr Zusammengehörigkeitsgefühl, ihre Gemeinschaft herzlich untereinander. Sie haben füreinander gesorgt, geistlich, aber auch materiell. Sie haben das, was sie hatten, dem Herrn gebracht. Und das war ein Zeugnis einer Menge, nicht von einem Mann. Diese vier Punkte, wenn wir diese vier Punkte uns zu Herzen nehmen und den Herrn bitten, dass er uns hilft, uns persönlich, aber auch uns in unseren Gemeinden, diese vier Punkte in die Tat umzusetzen, dann geht es vorwärts. Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, nicht nur allein, auch gemeinsam. Das führt uns zu freimütigem Reden. Freimütigkeit, das Evangelium zu verkündigen. Das muss uns wiederum ins Gebet treiben, um für diese Freimütigkeit geistlich zu kämpfen. Und das wird uns in eine wunderbare Gemeinschaft mit anderen Geschwistern führen. Und ich weiß, welche Fragen jetzt die einen von uns auf dem Herzen haben. aber bei uns in der Gemeinde ist es nicht so. Ich bin in einer Gemeinde, wo schon seit 10, 20 Jahren niemand mehr zum Glauben gekommen ist. Ich bin alleine, der eigentlich vorwärts gehen will. Ich bin jung im Glauben, ich bin jung an Jahren. Das war eine Frage, die ich in Schoppen immer wieder gehört habe. Diese Frage können wir jetzt nicht beantworten. Aber ganz sicher müssen wir den Herrn fragen, was soll man tun in einer solchen Situation? Denn die Gefahr ist groß, dass man selbst auch angesteckt wird von der Mittelmäßigkeit und von diesem geistlichen Tod, der in einer Gemeinde herrscht. Was soll man tun als junger Christ? Vielleicht reden wir über die Sache dann noch einmal, aber ich möchte hier einfach nur andeuten, dass ich diese Frage verstehe. Ich verstehe jeden, der diese Schwierigkeit zu uns findet. Wir kommen ganz sicher in diesen Tagen dann noch darauf zurück. Wollen wir gehen.